Hallo bei Zebras and Unicorns. Wenn künftig nicht mehr der Radiologe die Computertomographie ansieht, sondern eine künstliche Intelligenz, dann liegt das auch an der Software eines Wiener Startups, das sich zu einem der spannendsten MedTech-Unternehmens Europas gemausert hat. Auch Investoren gefällt das, sie haben kürzlich 6,7 Millionen Euro in die Wiener Jungfirma investiert. Bevor es mit dem Interview mit dem Mitgründer und CEO Markus Holzer losgeht, gibt es aber noch eine kurze Werbepause.
Talentgarden hat es sich zum Ziel gesetzt, die Plattform für das europäische Innovationsökosystem zu werden. Im Bereich Corporate Transformation bietet Talentgarden Beratung und Training für agiles Arbeiten, Kulturwandel und mehr Innovationskraft. Schaut auf www.talentgarden.com vorbei und transformiert das digitale Mindset eures Teams für mehr Erfolg am Markt.
So, und jetzt begrüße ich recht herzlich Markus Holzer, Mitgründer und CEO von Context Flow im Podcast. Hallo Markus.
Servus Jakob, hallo.
Genau, ich habe es schon eingangs erwähnt und unsere Leser bei Trending Topics kennen es wahrscheinlich eh schon. Software für Radiologen. Aber erzählen uns mal ganz kurz selbst, was macht ihr, was bietet ihr am Markt an?
Klar, sehr gerne. Also primär geht es bei uns darum, dass wir uns anschauen, wie wir Radiologen mit KI unterstützen können bei der Befundung. Also du hast das im Intro kurz angesprochen, die KI macht die Befundung nicht mehr Radiologe, ganz so ist es nicht. Es geht schon wirklich in die Richtung herauszufinden, wie man das Know-how der Mediziner und KI verwenden kann, um letztendlich schneller, genauere Diagnosen erstellen zu können. Das machen wir auf mehrere Arten. Ein Produkt, das wir jetzt aktuell am Markt haben, das auch unser erstes Medizinprodukt ist, ist die 3D-Bildsuche, wo wir Radiologen ermöglichen, wirklich basierend auf der 3D-Bildinformation ähnliche Fälle zu finden, anzuschauen, was dort befundet wurde, und dann zeigen wir auch gleich sofort Referenzcontent und Referenzinformationen an, die für den aktuellen Patienten relevant sind. Und das haben wir auch in einer Studie mit der MedUni Wien uns angeschaut. Wenn man das richtig in den Arbeitsablauf der Radiologen integriert, dann ist das was signifikant Zeit sparen kann und auch die Qualität leicht steigern kann. Das ist das erste Medizinprodukt, mit dem wir jetzt aktuell auf den Markt gehen. Das ist eben so eine 3D-Bildsuchmaschine, um die Befundung zu beschleunigen.
Okay, super. Und das hat jetzt den Investoren so gut gefallen, dass die ziemlich viel Geld springen haben lassen. Ich glaube in Summe 6,7 Millionen Euro. Erzähl mal, was kann man mit 6,7 Millionen Euro in dem Bereich anfangen? Wie werdet ihr das Geld investieren?
Ja, gute Frage. Man kann natürlich doch einiges anfangen. Auf der anderen Seite gibt man ja pro Monat auch schon einiges aus in der Phase. Wir sind aktuell knapp 30 Leute, arbeiten eben aktuell mit 15 Kunden/Partnern in Europa zusammen, quer verteilt. Uns zieht es jetzt auch in die USA rüber, schauen dort nach ersten Pilotkunden, schauen uns dort um, ersten Pilotkunden, und gehen auch gleichzeitig für die Zulassung in Amerika bei der FDA auf den Weg. Und das sind auch schon so ein bisschen der Fokus, wo wir das Geld ausgeben werden. Das ist einerseits jetzt den Markteintritt in Europa zu beschleunigen. Das Ziel ist da, an die 50 bis 70 Kunden an Bord zu bekommen, die nächsten 18 Monate, und gleichzeitig auch in Amerika Fuß zu fassen. Das heißt, dort erste Integrationen und Pilotpartner zu haben und gleichzeitig dann auch innerhalb des Zeitfensters die Zulassung auf den amerikanischen Markt zu bekommen. Und parallel dazu natürlich auch alles, was damit einhergeht, das Team vergrößern, aber natürlich auch das Produkt weiterentwickeln. Das heißt, neue Features, neue Erweiterungen des Produkts anzubieten, um den Mehrwert, den wir den Radiologen bieten, nochmal steigern zu können.
Mhm. Wenn ich richtig informiert bin, ist jetzt der große Investor der Hans-Peter Haselsteimer eigentlich am Ende. Den kennt man ja eigentlich eher aus dem Baugeschäft beziehungsweise aus der Startup-Show 2 Minuten, 2 Millionen, wo jetzt nicht immer notwendigerweise so die Deep-Tech-Med-Tech-Startups auftreten. Wie passt ihr zusammen? Wie habt ihr ihn als Investor gewinnen können?
Genau, also er investiert ja über die Peak Pride Investment Management GmbH. Genau, die die machen Investments auch im Healthcare, im Medtech-Bereich. Mit Gesund haben sie auch schon anderes Medtech-Unternehmen im Portfolio. Und auch da ergeben sich gewisse Synergien natürlich mit dem Netzwerk, die jetzt vom Herrn Haselsteiner, sage ich jetzt mal, etwas separat sind. Aber natürlich hat auch er Connections, die auch unsere Partner, unseren Markt sozusagen tangiert, die wir da natürlich ausnutzen können. Gleichzeitig aber auch haben wir in der Runde auch mit der B&C Innovation Investment auch Partner an Bord bekommen, die auch in dem Bereich gutes Netzwerk haben, aber gleichzeitig eben auch einen guten finanziellen Atem haben, der gerade als Medtech-Unternehmen, das ja doch aufwendiger ist und oft auch langwieriger als jetzt so ein klassisches Startup im Nicht-Medtech-Bereich, da uns genug Stütze geben, dass wir wirklich die Sachen machen können, die einen Mehrwert bringen und das Unternehmen eben da gut skalieren können und effizient skalieren können, sodass es auch wirklich einen positiven Impact hat.
Soweit ich informiert bin, seid ihr ja aus der medizinischen Universität hervorgegangen. Habt ihr euch das damals quasi so ausgemalt, dass es mal so dahin geht, Millionen Finanzierungsrunden Medizinprodukt in Europa, USA zuzulassen? Oder hat es sich einfach so ergeben mal?
Nein, also war nicht so geplant. Wir waren ja damals, das war ein EU-Projekt, das Ende 2014 ausgelaufen ist, wo wir einen coolen Research-Prototypen gebaut haben, der Radiologen eben in einem simpleren Status diese Suche mal ermöglicht hat. Und wir haben auf dem Institut recht viele coole Technologien entwickelt, aber selten eine, die dann wirklich praktisch einen Impact hatte. Und wir haben uns halt damals überlegt, wäre eigentlich cool, wenn wir den jetzt nicht in die Schublade geben, sondern wirklich versuchen, den in die Anwendung zu bringen und dann Mehrwert zu liefern für Radiologen und vor allem für Patienten. Unsere naive Annahme damals war, dass wir halt 80% schon fertig haben und 20% noch zu tun sind. Also Technologie ist ja schon fast fertig, dann muss man sie nur mehr als Medizinprodukt am Markt bringen und dann kann man es verkaufen. Das war natürlich um einiges naiver, als das dann in der Praxis wirklich funktioniert. Aber nichtsdestotrotz, das EU-Projekt ist auf der Meduni gelaufen. Ich habe dann dadurch, dass ich ein TU-Student war, auch durch die TU also eine super Unterstützung bekommen bei der Ausgründung. Das heißt, durch das Innovation Incubation Center und dann auch durch INITS habe ich dort einfach mal das 1x1 gelernt, wie man eine Firma ausgründet und ein Spin-off wirklich etabliert. Und ja, seitdem war natürlich die Lernkurve extrem steil. Wir haben das damals zu viert gegründet und wie gesagt, sind jetzt eben bei einer Größenordnung, von der ich damals ja auch nicht mal wirklich geträumt habe. Ich habe damals einfach nur einen Schritt nach dem anderen gemacht, mit dem Ziel, das möglichst vielen Radiologen zur Verfügung stellen zu können. Und das hat uns letztendlich dorthin geführt, wo wir jetzt sind.
Und jetzt ist ja tatsächlich das offizielle Ziel, Weltmarktführer im Bereich der Radiologen-KI zu werden. Wie weit seid ihr da noch weg davon?
Ja, nicht so weit, wie es sich vielleicht anhört. Also wir haben prinzipiell immer die Ambitionen gehabt, international zu agieren. Die 15 Partner, von denen sind aktuell 2 in Österreich, der Rest in Europa verteilt. Und das Ziel war wirklich, Referenzkunden und Partner zu bekommen für nationale Markteintritte. Das heißt, es sind in Deutschland, Niederlanden, Schweden, Italien, Spanien, Kroatien, bald auch in England. Und dort sehen wir natürlich auch, und auch durch das Auftreten bei den Radiologiekongressen, was sich in dem Markt tut. Wir haben natürlich auch Competition-Analyse etc. Und das ist auch der Grund, warum wir so gutes Investment auch aufstellen können, weil wir schon einen sehr einzigartigen USP haben mit unserer generellen Suchmaschine und jetzt dann auch mit den Erweiterungen, die wir dadurch auf den Markt bringen können. Das gibt es auf dem Weltmarkt aktuell nicht so. Und dementsprechend können wir damit, denken wir, auch effizienter und schneller in den Markt reinskalieren. Das heißt, das Produktportfolio schneller und effizienter erweitern. Und das taugt einerseits den Kunden, weil sie sagen, ja, da kann ich mit einem Partner zusammenarbeiten, der ein breites Spektrum abdeckt von dem, was ich an Unterstützung erwarte beim Befunden von CDs und MRs. Und gleichzeitig aber auch die Industriepartner, die wir integrieren müssen. Die sagen auch, ja, das mache ich lieber mit einem Partner, der einerseits natürlich kompetent ist, aber andererseits auch möglichst viel abdecken kann, weil ja die Integration, Deployment, Verträge, Support, Maintenance, das multipliziert sich dann alles, wenn man mit mehr Partnern zusammenarbeitet. Und all diese Faktoren gemeinsam zeigen schon sehr stark in eine Richtung, wo man durchaus mit gutem Gewissen sagen kann, dass das jetzt gar nicht mehr so weit weg ist, der Weltmarktführer zu werden.
Wie kann man sich das in der Praxis vorstellen? Wie funktioniert diese Software? Das heißt, diese KI, die durchsucht zum Beispiel einen Lungenröntgen nach charakteristischen Merkmalen, wenn sich zum Beispiel Krebs bildet, jetzt mal banal aus Laiensicht ausgedrückt.
Ja, also prinzipiell geht's eher in diese Richtung. Das heißt, wir bauen eine Wissensdatenbank auf, die wir einerseits verwenden, um unseren Algorithmus oder sind ja mehrere Algorithmen zu trainieren. Das heißt, wenn jetzt ein neuer Fall aufgenommen wird, dann haben wir eine lokale Installation, wo die Daten dann durch unsere KI verarbeitet wird und die Ergebnisse werden dann lokal den Radiologen zur Verfügung gestellt. Und Ergebnisse können jetzt mehrere Sachen sein. Das eine Ergebnis ist eben eine Bildsuche. Das heißt, der Algorithmus schaut sich jede Bildregion an und versucht zu identifizieren, was denn da drinnen ungefähr los ist. Und mit diesem abstrakten Feature-Vektor, nennt man das, kann man dann in einer Wissensdatenbank nach anderen Fällen finden, die einen ähnlichen abstrakten Feature-Vektor haben. Und die, wenn man das gescheit macht, dann sind die auch wirklich ähnlich, also auch semantisch ähnlich, und kann dann eben den Entscheidungsprozess sozusagen beschleunigen. Parallel dazu haben wir auch Algorithmen, die schon in die Richtung gehen, dass sie gewisse Krankheitsmuster auch erkennen, auch quantifizieren und dann den Radiologen anzeigen, um somit diese Herausforderung des Abschätzens, wie viel Lungenvolumen ist jetzt zum Beispiel von einem Bildmuster betroffen, das wirklich quantifizieren und objektivieren können. Das, was wir gesehen haben, bei Covid-19 war das ja auch der Fall, da gibt es zwei Lungenmuster, die im CT dann aufscheinen, das ist Konsolidierung und Milchglastrübung. Und wenn man die Radiologen fragt, das sind Lungen-CD, 3D-Bild, 3D-Schnittbild, das heißt, du hast ungefähr 500 Einzelbilder, die du durchschaust, und in jedem Einzelbild ist ein bisschen von dem Muster vorhanden oder nicht. Und es ist extrem schwer, von diesen Schnittbildern auf ein 3D-Volumen zu schließen. Das heißt, wenn man da Radiologen fragt, sagen die einen, es ist ungefähr 30% betroffen, manche sagen 50%, manche 60%. Und da ist einfach die Streuung sehr hoch. Und da hilft dann Quantifizierung, um wirklich sagen zu können, gut, das sind jetzt eigentlich genau 44% und vom vorherigen Scan ist das eine signifikante Steigerung, als wenn man da die subjektive Einschätzung hat. Und die Sachen werden eben da vorberechnet und den Radiologen auf eine Art und Weise zur Verfügung gestellt, die ihnen dann wirklich einen Mehrwert bringt.
Das heißt, euer KI kann tatsächlich dann in, stelle ich mir jetzt so vor, Sekunden, Minuten, Schnelle auch Covid-19 erkennen in der Lunge.
In die Richtung geht es prinzipiell. Aktuell machen wir das noch nicht. Aktuell erkennen wir die Muster, die unter anderem für Covid-19 relevant sind. Die sind aber auch genauso relevant für jetzt Fibrose-Erkrankungen oder andere interstitielle Lungenkrankheiten. Die dienen sozusagen als Entscheidungsgrundlage. Da kommt es dann darauf an, wie viel von dem Muster ist vorhanden, wie ist das verteilt in der Lunge. Und dann kommen noch klinische Parameter dazu und andere Informationen. Und erst mit all dem zusammen kann der Radiologe letztendlich sagen, was das für eine Diagnose ist. Das heißt, aktuell haben wir noch einen kleinen Teil, der dann zur Enddiagnose führt und versuchen da die Radiologen dabei unterstützen. Bis es dann soweit ist, dass die KI selber dann sagt, okay, das ist jetzt sicher Covid-19 oder ist ziemlich sicher UIP oder NSCP, also kommt eine Differentialdiagnosen von Fibrose, das wird noch dauern.
Aber man weiß ja, dass KI sehr schnell und sehr gut lernt. Ist es dann am Ende mal dann doch vorstellbar, dass so eine künstliche Intelligenz den Radiologen ersetzt?
Wie gesagt, ersetzen nein, aber es wird einen signifikanten Beschleunigung wenn man es gut implementiert und gut in den Workflow bringt, wird es das Leben der Radiologen signifikant einfacher machen. Nochmal, um das ein bisschen zu konkretisieren, was das bedeutet und warum das nicht ganz so einfach ist. In einem Lungen-CT gibt es ungefähr 25 verschiedene Bildmuster, die sind verbunden zu hunderten von verschiedenen Krankheiten. Wenn jetzt eine KI zum Beispiel Lungenknoten erkennen kann, dann quantifiziert sie das gut, kann das vielleicht sogar so gut wie Radiologen. Aber ob das jetzt krankhafte Veränderungen sind oder nicht und ob das jetzt zu welcher Art von Cancer connected ist, das ist alles, was der Radiologe noch macht. Das heißt, einerseits, die KI kann in dem Fall eines von 25 relevanten Bildmustern in der Lunge gut erkennen. Das hört sich, wenn man das publiziert, schön an. KI ist so gut wie der Radiologe und kann das jetzt schon machen. Ja, in der Praxis ist das 2% der Arbeit, die Radiologen machen, und 98% der Arbeit ist noch zu tun. Das heißt, wir sind da wirklich sehr weit weg von dem, Radiologen zu ersetzen. Und es geht einfach, wie erwähnt, herauszufinden, wie kann man sie wirklich unterstützen, dass dort die Befundung schneller, effizienter wird und die Arbeit und die Tasks, die ein bisschen mühsamer sind und redundant, dass man dort eben unterstützt und die Fehlerwahrscheinlichkeit auch reduziert.
Das klingt alles sehr kompliziert. MedTech ist ja dann am Ende noch viel schwerer am Markt durchzusetzen als, sage ich jetzt mal, ein EduTech-Startup, ein Krypto-Startup, ein Startup mit einer Fashion-App. Wie schwer ist es am Ende? Was sind so die ganz großen Hürden, die es da zu nehmen gilt?
Also prinzipiell haben wir uns nicht ausgesucht, MedTech-Unternehmen zu gründen, sondern einfach was zu machen, was Radiologen und vor allem Patienten einen Mehrwert bringt. Dass das dann letztendlich ein MedTech-Unternehmen ist, ist halt so. Wir haben uns in den letzten Jahren als Gründer natürlich schon auch immer gefragt, so, es wird wahrscheinlich was Einfaches geben, als ein KI-Unternehmen, das ein Medizinprodukt ist, zu entwickeln, weil einfach die Herausforderungen schon wirklich, schon wirklich groß sind. Also man arbeitet mit einer neuen Technologie in einem Markt, der IT-technisch doch ein paar Jahre hinterherhinkt, wo man mit Sales Cycles konfrontiert sind, die zwischen 6 und 24 Monaten sind, wo du wirklich sehr schwierig erreichbare Kunden hast. Dann hast du auch noch eine Technologie, die unbekannt ist. Das heißt, ist mal ein bisschen sehr skeptisch die Kunden dem gegenüber initial. Dann ist man natürlich Medizinprodukte. Das heißt, dann innerhalb des Zeitfensters ändern sich dann noch die Medizinprodukte-Regeln. Das macht es dann auch nicht einfacher. Das heißt, es gibt wirklich so viele Faktoren, die damit einspielen, die das Ganze komplizierter machen. Dann natürlich auch sehr, KI ist immer datengetrieben. Daten und Medizin ist dann nochmal eine Riesenhürde. Dann hast du auch nochmal eine Änderung in den Regulatorien in deinem Zeitfenster, wo du das machen musst. Wo du das machst, das auch nicht einfacher machen. Vor allem, weil dir prinzipiell GDPR jetzt zum Beispiel super intent ist, aber teilweise im Detail nicht genau ausformuliert ist, und dann sind einmal alle eher skeptisch, was darf man, was darf man nicht, wie interpretiert man das. Und da sind alle mal eher vorsichtiger, das wird alles nochmal langsamer. Es wäre sicher in anderen Branchen einfacher, würde ich nicht sagen. Die Herausforderungen sind halt einfach andere. Ne? Das heißt, bei uns ist dafür, wenn du mal bei so einem Status bist wie wir, dafür auch die Market Entry Barrier viel höher. In anderen Branchen, wo du einfach recht rasch auch was am Produkt am Markt bringen kannst, ist halt dann auch schwieriger, das sich zu behaupten. Das heißt, es hat alles seine positiven und negativen Aspekte.
Was ist es dann am Ende, was euch bei der Stange gehalten hat, was dafür gesorgt hat, dass ihr diese vielen Hürden dann trotzdem genommen habt?
Ja, also wahrscheinlich so ein bisschen ein Learning Approach. Das heißt, man versucht halt immer weiterzumachen und dazu zu lernen. Das ist so die Hauptmotivation, ist dann natürlich auch, dass wir was machen, was letztendlich Radiologen und Patienten einen Mehrwert bringt. Also die Motivation dahinter, da wirklich was auf die Beine zu stellen, dass du letztendlich dann hoffentlich auch einige Leben retten kann, ist schon ein starker Motivator. Gleichzeitig dann noch das Ganze mit einem Team zu machen, die alle einem Strang und motiviert und positiv diese wirklich schwierigen Herausforderungen angehen und versuchen, die zu lösen, ist dann eigentlich schon das, viel mehr darf man, glaube ich, gar nicht erwarten. Das ist, ja, so seine Zeit zu verbringen, ist da schon sehr schön.
Noch eine letzte Frage zum Marktumfeld. Du hast vorher gesagt, MedTech ist vielleicht anderen Branchen gegenüber ein paar Jahre hinten. Ist jetzt eigentlich so eine neue MedTech-Welle zu erwarten? Ich glaube, ihr seid ja in Österreich, aber auch europaweit, so eines der ersten Deep-Tech-MedTech-Startups, was wirklich viel Geld aufgenommen hat. Kommt da noch viel mehr nach?
Ja, es wird auf jeden Fall mehr werden. Das ist klar. Man muss halt auch immer ein bisschen aus Europa rausschauen. Und da sind wir halt schon auch sicher nicht die Ersten. Ja. Also es gibt genauso MedTech-Unternehmen, die KI auf den Markt bringen aus Israel und aus Amerika, die jetzt schon Summen jenseits von 100 bis 200 Millionen in Summe aufgestellt haben. Das heißt, in Europa sind wir gut dabei, weltweit gibt es Amerika und Israel, die da sicher nochmal um einiges mehr Gas geben, aber ist auch immer so ein bisschen eine Timing-Frage. Teilweise waren die noch fast zu früh und war zu sehr gehypt. Also das, glaube ich, dass immer, wenn man es einfach ganz normal weiterspielt, ja, also das wird auf jeden Fall mehr werden, vor allem weil sich auch immer besseres Verständnis einstellt, wie man denn solche Produkte auch nach den neuen Regulatorien wirklich zulassen kann. Es gibt aber auf derselben Seite dann noch ein paar Ressourcen-Bottlenecks jetzt bei Zulassungsbehörden, bei Notified Bodies, die teilweise jetzt auch schon überhäuft sind mit Anfragen, um jetzt, keine Ahnung, einen Termin bei einer Zulassungsstelle zu bekommen. Wenn man jetzt anfragt, kriegt man wahrscheinlich in eineinhalb Jahren einen Termin. Das heißt, das ist auch nochmal was, die einfach durch diese Flut an Unternehmen, die jetzt ein Klasse 2a Medizinprodukt sind oder Klasse 1 Medizinprodukt sind, das bei den alten Regulatoren oder bei den alten Derivatives nicht der Fall war, trägt dann nochmal dazu bei, dass es mehr werden wird, aber teilweise gibt es halt auch noch Bottlenecks.
Ja. Okay, aber trotz allem habt ihr das bis dato gut gemeistert. Wenn du kein Startup gegründet hättest, dann wärst du heute wahrscheinlich Doktor, vermute ich jetzt mal. So hat sich zumindest angehört.
Entweder das oder wahrscheinlich ein Sportler noch. Ja.
Okay, super. Markus, vielen Dank fürs Gespräch. War wirklich spannend, Insights zu bekommen in Contextflow und diesen ja doch boomenden MedTech-Markt. Vielen Dank fürs Gespräch.
Danke, Jakob.
Ja, das war Markus Holzer, CEO und Mitgründer von Contextflow, einem Wiener Startup, das künstliche Intelligenz für Radiologen entwickelt. Das war es von unserer Seite heute. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal, wenn wir uns wieder mit einem spannenden Gast des Siebels und Unicorns melden. Bis dann und ciao.